Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück zur Spurensuche mit Johanna Heckelei und Alexander Wittlings. Heute sprechen wir über Deutschland in den 1970er Jahren. Ein Land, das in Angst lebt durch den Terror der Roten Armee-Fraktion, kurz RAF.
Die RAF, eine linksradikale Gruppe, verübte Anschläge, Entführungen und Morde, um den Staat zu destabilisieren. Inmitten dieser Gewalttaten Holger Mainz, ein Filmstudent, der zum radikalen Kämpfer wurde. Sein Name sollte bald durch einen der dramatischsten Momente der deutschen Geschichte gehen. In der Justizvollzugsanstalt Wittlich starb Mainz während eines Hungerstreiks. Ein Tod, der bis heute kontrovers diskutiert wird.
Doch wer war dieser Mann und wie wurde er zum Symbol des brutalen Widerstands? Darüber sprechen wir heute mit unseren Kollegen Petra Willems und Alexander Schumitz. Hallo.
Hi, grüß euch.
Hallo zusammen.
Vielleicht können wir zu Anfang nochmal genau klären, was war eigentlich die RAF?
Ja, die RAF, die Abkürzung von Rote Armee-Fraktion, war eine nach ihrem Selbstverständnis kommunistische, antiimperialistische Stadtguerilla. Das heißt, sie hat sich dem linken Strömungen zugerechnet, hatte viele Sympathien für den Kommunismus und sie wollte die Bundesrepublik und die Regierung der Bundesrepublik durch ihre Aktionen ja eigentlich umstürzen, hin zu einer Republik, die mehr sozialistische Prägung hatte. Hervorgegangen ist sie aus der Bader-Meinhof-Bande, aus einer Aktion zur Befreiung von Andreas Bader.
Was heißt Befreiung?
Andreas Bader war verurteilt worden zu einer mehrjährigen Haftstrafe, nachdem er Kaufhäuser überfallen hatte. Ulrike Meinhof und Gudrun Enslin haben Andreas Bader in der Haft getroffen und haben ihn dann dort quasi ihn aus der Haft befreit. Und das gilt als die Geburtsstunde der RAF in dieser Form des Aktionismus. Die RAF hat sich 1998 selbst aufgelöst. Insgesamt hat sie 33 Menschen ermordet. 200 wurden bei den Anschlägen verletzt.
Zu den bekanntesten Opfern gehören auch Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer, Generalbundesanwalt Siegfried Buback oder auch der Anschlag auf die Deutsche Bank und auf diese Lufthansa-Maschine, die Mogadischu. Das war auch so der Endpunkt der aktiven RAF in den 70ern.
Also das war halt der deutsche Herbst. In der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober 1977 begingen Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe Selbstmord. Ulrike Meinhof hatte ungefähr schon ein Jahr vorher ebenfalls in Stuttgart-Stammheim Suizid begangen.
Wir sind ja für unsere Folge in den Anfängen der RAF, 60ern, 70er Jahren in Deutschland. Wie war da der Zeitgeist? Also welche Rolle hatte der gespielt, dass so eine Gruppe entstehen konnte?
Das war eine ziemlich stürmische Zeit. Also wir alle kennen die 68er-Generation, die schon sich aufgelehnt hat gegen die Elterngeneration, gegen das Schweigen zum NS-Regime. Das war ein Teil, der die Menschen damals sehr geprägt hat, vor allem die junge Generation sehr geprägt hat. Dazu kam, dass viele mit dem Vietnamkrieg in Amerika nicht einverstanden waren und sich entsprechend gegen den Vietnamkrieg positioniert hatten. Und man hielt in der Zeit schon linke Regierungen, linke Systeme in dieser jungen Bewegung für die besseren politischen Systeme als eine an Kapitalismus orientierte Gesellschaft. Und das haben sich viele Terrorgruppen in der Zeit zunutze gemacht. Die Rote Armee-Fraktion ist die, die für Deutschland steht. In Deutschland gab es auch noch die Bewegung 2. Juni, die ähnliche Ziele verfolgt hat. Oder in Frankreich haben wir die Aktion Direkt, die halt einfach auch einen Umsturz des aus ihrer Sicht kapitalistischen Systems zugunsten eines kommunistischen Systems erreichen wollten.
Und Teil dieser ersten RAF-Generation ist ja Holger Mainz, der später auch im Gefängnis in Wittlich landet. Wer war denn Holger Mainz?
Holger Mainz wurde in Hamburg geboren, in einer gutbürgerlichen Familie, war Sohn eines Kaufmanns und Pfadfinder in seiner Jugend, durchaus sozialisiert in seinem Umfeld, machte Abitur in St. Georg, wurde Student an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg und machte anschließend ein Volontariat in München bei einem Fernsehstudio, zog dann aber nach Berlin und dort begann für ihn der Weg zur linken Szene. Dort schloss er sich dieser linken Szene an, fand dort immer mehr Freunde, nahm auch an einer Demonstration gegen den Vietnamkrieg teil und auch am 2. Juni in West-Berlin gegen den Schah von Persien. Das ist diese Aktion gewesen, bei der auch Benno Ohnesorg ums Leben kam, erschossen wurde. Und dann nahm das Schicksal seinen Lauf und Holger Mainz radikalisierte sich immer mehr infolge dieser Studentenbewegung. Seine Mitgliedschaft in der RAF wird in einigen Dokumenten auf Oktober 1970 datiert, als er sich unter dem Decknamen Rolf bzw. später Starbuck, das war der Steuermann aus dem Buch Moby Dick, der RAF anschloss und dann auch untertauchte und im Untergrund lebte, nicht mehr in dem zivilen Leben der damaligen Zeit teilnahm.
Holger Mainz ist also eigentlich aus einer gutbürgerlichen Familie. Gibt es bestimmte Ereignisse, wie er vom Filmstudenten zum radikalen Kämpfer wurde?
Einer der Punkte ist sicherlich das Erschießen von Benno Ohnesorg am 2. Juni 67 auf der Demo, was ganz viele Menschen in der Generation radikalisiert hat und entsprechend auch mitgenommen hat, weil man dafür wenig Verständnis hatte, dass sozusagen ein so brutales Regime wie das persische Regime durch deutsche Polizisten besser geschützt wurde als die Demonstranten, die eigentlich sich gegen dieses Regime auflehnten.
Holger Mainz wird also Teil der RAF, aber warum wurde er denn letztendlich verhaftet? Was hat Holger Mainz getan?
Vorausgegangen der Verhaftung von Andreas Baader, Jan-Karl Raspe und Holger Mainz war die sogenannte Mai-Offensive. Das war innerhalb von 12 Tagen 6 Anschläge, bei denen 5 Menschen starben. Der erste Anschlag war auf das Hauptquartier des 5. US-Korps und das Headquarter des CIA in Frankfurt am Main. Dabei starb Oberstleutnant Paul A. Blomqvist durch einen Sprengsatz. Es wurden 13 Personen verletzt. Der Schaden wurde beziffert mit 3,1 Millionen Mark. Einen Tag später explodieren 2 Bomben in der Polizeidirektion in Augsburg. Auch hier werden wieder etliche Personen verletzt. Eine Bombe detoniert dort nicht. Ebenfalls am 12. Mai nachmittags wird beim Landeskriminalamt in München eine Bombe gezündet, und zwar in einem PKW, der auf dem Parkplatz vor dem Dienstgebäude steht, nachdem man vorher dort angerufen hatte, man sollte das Gebäude evakuieren, standen halt ganz viele Leute auf diesem Parkplatz, die dann beim Detonieren des Sprengsatzes verletzt wurden. Da gingen unter anderem 100 PKWs zu Bruch und der Sachschaden wurde mit knapp 400.000 Mark beziffert. Dann wird ein Anschlag verübt auf einen Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof, der auch für diese Verfahren gegen RAF-Angehörige unter anderem zuständig war, Wolfgang Buddenberg. Er entkommt dem Anschlag eigentlich nur deshalb mit dem Leben, weil er an dem Tag zu Fuß zu seinem Arbeitsplatz ging. Seine Frau hat den Wagen gestartet und ist dann bei der Explosion der Bombe am Fahrzeug schwer verletzt worden. Die gleiche Gruppe hat auch ein Attentat verübt am 19. Mai auf das Springer-Hochhaus in Hamburg, bei dem wieder 17 Personen verletzt wurden. Und der letzte Anschlag in dieser Mai-Offensive ist der, und das ist wahrscheinlich auch der bekannteste, auf das Hauptquartier der US-Armee in Heidelberg am 24. Mai. Dort explodieren 2 Bomben und es werden 3 US-Soldaten dabei getötet.
Und was genau war die Rolle von Holger Mainz bei diesen Anschlägen?
Das ist letztlich nie ausermittelt worden. Er hat halt die Gruppe unterstützt und er war möglicherweise beim Bombenbau dabei, möglicherweise bei den Ablenkungsmanövern dabei. Das konnte, ich sage jetzt mal, am Ende nie rechtskräftig aufgeklärt werden, weil ja auch die anderen Beschuldigten, Andreas Baader und Gudrun Enstin und Raspe, nie rechtskräftig verurteilt wurden.
Am 1. Juni 1972 wurde Holger Mainz dann schließlich festgenommen. In welcher Situation hat die Polizei ihn festnehmen können? Wie war das damals?
Die Polizei konnte am 1. Juni 1972 drei Täter festnehmen. Holger Mainz, Andreas Baader und Jan-Karl Raspe. Die Festnahme war in Frankfurt am Main in der Nähe eines Hochhauses. Dort hatten sie eine Garage gemietet, wo sie unter anderem ihren Sprengstoff gelagert hatten und auch Waffen gelagert hatten. Diesen Ort hatte die Polizei durch einen Tipp herausgefunden und auch schon für einige Zeit observiert gehabt. Und als dann quasi alle drei dort eintrafen, wollten sie zugreifen. Und das hat sich dann ziemlich dramatisch in eine mehrstündige Schießerei hineinentwickelt. Am Ende wurde Holger Mainz quasi nackt verhaftet. Er musste sich ausziehen und wurde nur mit der Unterhose bekleidet in Haft genommen. Andreas Baader war angeschossen worden bei dieser Schießerei, wurde auf eine Trage fortgetragen. Und Jan-Karl Raspe hat sich dann so ergeben, als er sah, dass das alles aussichtslos sei.
Und warum kam Holger Mainz dann in die JVA nach Wittlich?
Es ging, glaube ich, darum, dass die Mitglieder der RAF räumlich getrennt werden sollten in ihren Gefängnissen und nicht zusammengelegt werden sollten oder zusammen in einem Gefängnis die Haft verbringen sollten, um Absprachen zu verhindern. Holger Mainz kam zuerst von Bochum nach Koblenz und wurde dann nach Wittlich gebracht, was für die damaligen Verhältnisse für Wittlich etwas sehr Besonderes war, weil man Häftlinge, denen diese Tragweite der Verbrechen vorgeworfen wurden, nicht in Wittlich sonst hatte.
Gab es denn dann nochmal extra Sicherheitsvorkehrungen, um Holger Mainz quasi in der Zelle zu halten?
Ja, natürlich gab es die, auch für die damalige Zeit schon, gab es sehr viel mehr Bewachung, auch während Holger Mainz Hofgang hatte. Er wurde nie in Begleitung außer in Begleitung von Bediensteten, auf den Hof gelassen. Es waren immer zwei Bedienstete bei ihm. Auf den Dächern standen Helikopter und andere Beamte, die das Areal bewacht hatten, die die Sicherheitsvorkehrungen erhöht hatten. Auch man muss sich das so vorstellen, die Haftanstalt in Wittlich liegt und lag auch damals schon mitten in der Stadt, so gesehen. Da schließt sich ein Wohngebiet direkt an und da musste man halt besonders auch darauf achten, dass von außen keine Gefahr eindringt. Also die Sicherheitsvorkehrungen damals waren sehr hoch. Anstaltsleiter, sein Vertreter oder auch der Anstaltsarzt, die hatten alle Personenschutz zu Hause, um sie vor den Anschlägen der RAF oder Erpressung, Gefangennahme zu beschützen. Nichtsdestotrotz gibt es auch heute noch Gerüchte, wonach Mitglieder der Rote Armee-Fraktion sich, so sagt man, in einem Ort im Umland von Wittlich eingemietet hätten, um von dort aus Holger Mainz zu befreien und aus dem Gefängnis in Wittlich zu entführen oder freizupressen. Diese Gerüchte allerdings können wir nicht bestätigen. Es gibt bislang keine sicheren Beweise dafür, dass diese Menschen, die sich damals in diesem Ort eingemietet hatten, auch wirklich der RAF angehörten.
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Beschäftigten damals unter einem enormen Druck standen, weil man konnte der RAF ja auch wirklich dann alles zutrauen. Petra, du hast auch mit einem Vollzugsbeamten gesprochen, der in den 70ern in der JVA Wittlich auch für Holger Mainz zuständig war. Ist das richtig?
Ja, das stimmt. Ich habe mit Hans-Josef Wagner gesprochen, der damals in Wittlich seine Ausbildung begonnen hatte zum Justizbediensteten, der also noch ganz jung war, in diesem Herbst 1974 gerade frisch im Dienst war sozusagen. Und er hat mir auch schon erzählt, dass dieser Druck vor allen Dingen auf die Anstaltsleitung und den Anstaltsarzt, der ja auch später noch in den Fokus geraten sollte, sehr groß war. Die Bediensteten an sich, für sie war das jetzt keine besondere Belastung. Er hatte mir gesagt, wenn man dort eingeteilt war, war man dort eingeteilt und dann hat man seine Arbeit gemacht. Man war dort immer zu zweit. Es ist nie ein Wärter alleine zu Holger Mainz in die Zelle gegangen oder mit ihm auf den Hof gegangen. Auch selbst beim Baden war immer zwei Bedienstete bei ihm. Und auch die Zellen rechts und links neben der Zelle von Holger Mainz waren nicht belegt, einfach aus Sicherheitsgründen, um ihn auch von anderen Gefangenen fernzuhalten. Es war auch so, dass zum Beispiel, damals gab es noch kein Fernsehen, zumindest nicht in den rheinland-pfälzischen Gefängnissen, dass aber die Radiosender, sobald die Nachrichten kamen, abgedreht, beziehungsweise es wurde der Sender gewechselt und Musik gespielt, damit die Gefangenen in diesem Gefängnis nichts von den Turbulenzen in der Außenwelt mitbekamen, vor allen Dingen auch nicht, dass sie wussten, welchen prominenten Häftling sie unter sich hatten.
Inwiefern hatte denn Hans-Josef Wagner mit Holger Mainz zu tun? Also was waren seine Aufgaben da bei diesem Häftling?
Zu den normalen Aufgaben gehörten sicherlich Baden, auf Hofgängen begleiten und Nachrichten überbringen. Aber Holger Mainz war ja auch in der JVA wirklich in den Hungerstreik getreten, was eine besondere Betreuung durch die Bediensteten der Anstalt mit sich brachte. Es war nun mal nicht einfach nur genug, ihm Essen zu bringen, sondern sie mussten auch bei der Zwangsernährung helfen. Diese Zwangsernährung wurde natürlich unter medizinischer Aufsicht durchgeführt. Das musste man so tun. Aber als diese Zwangsernährung angeordnet wurde, Holger Mainz wog bei seinem Tod, da gehen die Angaben auseinander, nur noch zwischen 38 und 42 Kilo. Sie mussten ihm die Mundwinkel aufdrehen, damit der Schlauch, der zur Zwangsernährung nötig war, man muss sich das vorstellen, es war ein sehr dicker Schlauch, ungefähr ein fingerdicker Schlauch, der ihm gegen seinen Willen, Holger Mainz hat sich ja gewehrt, er wollte ja sterben durch diesen Hungerstreik, wurde ihm dann also gegen seinen Willen eingeführt in den Mund, musste dann unter großer Anstrengung in seine Speiseröhre eingeführt werden. Dabei musste man dann auch noch überprüfen, dass nicht der Schlauch in der Luftröhre gelandet ist, was natürlich zu sofortigen Ersticken geführt hätte. Und er hatte sich halt ständig gewehrt. Also man musste ihn festhalten, dann musste einer die Mundwinkel aufdrehen, dann musste jemand den Schlauch in seinen Mund einführen. Also das war halt schon eine besondere Belastung, besondere Aufgaben, die dieser Häftling erforderte von den Bediensteten.
Wie ist so eine Zwangsernährung rechtlich gesehen möglich? Ist das heute noch erlaubt?
Also tatsächlich gab es zwei Hungerstreiks von Holger Mainz in Wittlich. Den ersten Hungerstreik hatte er noch freiwillig abgebrochen und hat dann auch wieder Nahrung zu sich genommen. Und der zweite Hungerstreik führte dann halt am Ende zu seinem Tod. Die medizinische Betreuung war sehr aufwendig, weil es halt ein sehr widerborstiger Patient war. Man hat externen Rat beim zweiten Hungerstreik gesucht, auch bekommen, weswegen man dann die Ernährung ein bisschen umgestellt hatte. Also man hatte ihn zunächst mit Nahrung aus der Gefängnisküche ernährt, hatte das dann aber zu einem Ernährungsprodukt hin umgestellt, weil das einfacher anzurühren war, ihm einfacher zu verabreichen war, womit ein bestimmter kalorischer Wert erreicht werden sollte. Also eigentlich hätte er jeden Tag Kalorien verabreicht bekommen sollen von rund 1200 Kilokalorien.
Aber bedeutet, die Bediensteten in der Anstalt hatten so einen Fall auch noch nie, dass ein Häftling versucht hat, sich selber auszuhungern?
Sicherlich nicht in der radikalen Form.
Also Hungerstreiks gibt es, wie mir Anstaltsleiter Dr. Jörn Patzak auch erzählt hat, immer wieder in Justizvollzugsanstalten und natürlich auch in Wittlich. Die sind dann allerdings heutzutage eher über wenige Tage beschränkt. Das muss man dazu sagen. Und es gibt immer Mittel, diese zu beenden oder sei es auch nur durch gutes Zureden. Das ist heute kein radikales Mittel mehr für Häftlinge.
Das Ganze läuft unter dem Begriff Suicide Action. Ist ein Konzept, das nicht nur RAF-Terroristen angewandt haben, sondern auch IAA-Terroristen zum Beispiel angewandt haben. Weil sie damit quasi darstellen können, seht her, ihr bringt uns um. Ihr habt uns nicht so behandelt, wie man mit Kriegsgefangenen, sie selbst sahen sich oft als Kriegsgefangene, umgeht, sondern ihr ernährt uns durch Zwang, ihr sanktioniert uns permanent. Wir haben hier keine Freiheiten in unserer Haft. Und das führte einfach zu diesem Dilemma und hat dann in der Folge dazu geführt, dass man das Strafvollzugsgesetz auch geändert hat. Heute ist eine Zwangsernährung eigentlich in der Form gar nicht mehr zulässig. Holger Mainz hat auch selber mal geschildert, wie er da behandelt wurde. Er hat ja regelmäßig sogenannte Kassiba geschrieben, um das Informationssystem der RAF-Terroristen auch aufrechtzuerhalten. Kassiba sind Schreiben, die an der Postkontrolle vorbei, meist über Anwälte, hinaus in die Welt gelangen. Und da schrieb er, dass er bewacht wird von 6 Beamten, gefesselt in sitzender Stellung, auf einem eigens zu einem Lehmstuhl umgebauten OP-Tisch sitzt, der Kopf fixiert, Kiefer mit Mundsperren aufgezwungen. Also so, wie es Petra geschildert hat. Also der ist auch radikal in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt worden.
Und wie war das bei den anderen RAF-Häftlingen? Lief das ähnlich, oder?
Die sind ja auch etwa zeitgleich im Hungerstreik gewesen und dort lief das ähnlich, ja klar. Also wir hatten vom Strafvollzug her in dieser Zeit schon auch die Forderung des Staates, dass der Häftling verhandlungsfähig gehalten werden muss und man ihn halt deswegen zum Beispiel zwangsweise ernährt.
Man muss dazu sagen, dass auch damals schon diese Methode der Zwangsernährung sehr umstritten war, sowohl medizinisch als auch juristisch umstritten war. Und was ich noch dazu sagen wollte, Hans-Josef Wagner sagte auch, dass Holger Mainz einen unglaublichen Willen gehabt haben muss, wie er das ausdrückte. Man muss sich das vorstellen, hat er mir erzählt, da bekommt jemand 3-mal am Tag frisches Essen in die Zelle gestellt und der rührt es einfach nicht an. Man riecht das spätestens am 3. Tag, würde ich mal sagen, bricht jeder ein. Aber er hat das ja dann durchgestanden und ist ja dann gestorben.
Was nachträgliche Untersuchungen schon noch mal zutage befördert haben, ist, dass der Anstaltsarzt Kurt Hutter ja sich also bei dieser Gesamtlage nicht so sonderlich mit Ruhm bekleckert hat, um es mal freundlich zu formulieren. Er wollte also diese Ernährung auch echt mit Zwang durchdrücken. Er war, so glaubte er selbst fest, der Einzige, der diese Zwangsernährung auch durchsetzen kann gegen diesen Patienten. Weswegen er also da auch keinen anderen Mediziner dran ließ. Und dann hat er wohl möglicherweise, ist man sich nicht ganz sicher, auch diese Ersatzernährung auch falsch berechnet. Dass man einfach gesagt hat, dass Holger Mainz völlig unterkalorisch ernährt wurde, statt der 1200 Kalorien, die er eigentlich hätte bekommen sollten, höchstens bis zu 400 Kilokalorien bekommen hat. Pikant ist an der Geschichte Hutter auch, dass an dem 9. November Hutter als Anstaltsarzt, ohne eine Vertretung entsprechend zu instruieren, mal eben nach Nordfrankreich gefahren ist, weil ihm das alles definitiv zu viel geworden war.
Ja, diese Belastung, diese wochenlange Belastung durch den Hungerstreik und die Inhaftierung von Mainz und der Druck, der auch dadurch entstanden ist, von außen auch, war wohl zu viel für den Arzt. Und er war an diesem Wochenende, an dem Holger Mainz, oder zumindest an diesem Samstag, an dem Holger Mainz gestorben ist, war er nicht vor Ort und nicht erreichbar.
Und was hatte Wagner für einen Eindruck von Holger Mainz? Haben die sich auch unterhalten?
Holger Mainz hat sehr wenig Negatives zu den Beamten gesagt, hat Herr Wagner mir erzählt. Er hat immer über die Anstaltsleitung und den deutschen Staat geschimpft, natürlich. Er hat an mehreren Tagen den Arzt oder die ihn begleitenden Beamten mit Schimpfworten belegt oder auch in einem Falle sogar angespuckt, indem er Essen im Mund gesammelt hat und damit die Wärter angespuckt hat. Aber zu Herrn Wagner selbst hat er nur einen Satz mal direkt gesagt. Und zwar hat er gesagt, wie kann ein solch junger Mensch wie Sie diesem Scheißstaat dienen? Und daran kann er sich noch erinnern. Das war der einzige oder einer der wenigen Sätze, die Holger Mainz jemals zu ihm gesagt hat. Aber er wurde nie beleidigend oder ausfallend zu den Wärtern an sich.
Holger Mainz verstarb dann an den Folgen seines Hungerstreiks. Wie waren denn dann die Reaktionen auf den Tod von ihm? Und wie haben die Medien und die Öffentlichkeit den Fall wahrgenommen?
Also das, was als erstes passierte, war, dass quasi die Staatsanwaltschaft in Trier informiert worden war, die den Leichnam erstmal obduzieren ließ. Das wiederum brachte die Anwälte, die Verteidiger von Holger Mainz, ziemlich schnell auf die Palme. Die Verteidiger, das ist auch so ein Who's Who in Teilen der deutschen Zeitgeschichte. Also Otto Schily, später Bundesinnenminister der SPD. Rupert von Plotnitz, lange Zeit einer der führenden Köpfe der Grünen. Kurt Grönewald, auch ein sehr renommierter Verteidiger. Klaus Croissant, der Verteidiger vor allem war von Andreas Baader, der dafür gesorgt hat, dass Jean-Paul Sartre sich mit dem Thema der Inhaftierung der RAF-Häftlinge beschäftigte und entsprechend international aktiv wurde. Und Siegfried Haag, einer der Hauptrekruteure der zweiten Generation der RAF, der dafür auch lange Zeit in Haft genommen wurde. Und die Verteidiger haben sehr schnell eine Pressekonferenz einberufen und quasi den deutschen Staat dafür verantwortlich gemacht, dass Holger Mainz unter Zwangsernährung und Isolationshaft gefoltert wurde und deswegen verstorben ist. Und dass dafür die Alleinverantwortlichen der deutsche Staat ist. Die haben dann auch sehr schnell Strafanzeigen erstattet. Ermittelt hat dann die Staatsanwaltschaft Trier, letztlich vor allem gegen den Anstaltsarzt Kurt Sutter, der nach einem langen Ermittlungsverfahren dann allerdings das Strafverfahren eingestellt wurde, was auch politisch in der Zeit so gewollt war. Also man wollte sich einfach gegenüber der RAF keine Blößen geben, muss man einfach mal so sagen. Die deutsche Politik hat unter der SPD-Regierung von Helmut Schmidt sehr schnell umgeschwenkt auf, wir geben den Terroristen nicht mal das Schwarze unterm Fingernagel. Da wurde mit Terroristen einfach auch nicht mehr verhandelt.
Und auch keine Aufmerksamkeit gegeben.
Aufmerksamkeit schon gegeben im Sinne von, wir verfolgen euch, wir bringen euch vor Gericht. Aber nicht von, ihr stellt an uns Forderungen, denen wir nachgeben, kommt gar nicht in Frage. Also man hat es ja bei Hans-Martin Schleyer versucht, beim Arbeitgeberpräsidenten, damit Andreas Baader und die anderen in Stammheim freizupressen, was dann am Ende in der Ermordung von Hans-Martin Schleyer mündete.
Und wie wurde über die ganze Sache berichtet? Also für die Medien ist das ja eigentlich ein gefundenes Fressen, oder?
Es gab Aufnahmen von Holger Mainz, die gemacht wurden bei seiner Beerdigung und kurz vor seiner Beerdigung, die unter anderem dem Stern damals zur Verfügung gestellt wurden. Und daraus ist so eine ganze Holger-Mainz-Ikonografie entstanden. Also man hat ihn dann in diesen linken Kreisen als Märtyrer dargestellt. So wie Che Guevara, so ist dann quasi auch Holger Mainz vom Kapitalismus, sage ich jetzt mal, hingerichtet und ermordet worden. Und für diesen Märtyrer müssen wir kämpfen. Holger Mainz hat in der linken Bewegung in den 70er und 80er Jahren eine sehr hohe Bedeutung. Und viele Terroristen der zweiten und dritten Generation der RAF sagen, sie sind unter anderem wegen des Todes von Holger Mainz zu Terroristen geworden.
Da wurden ja auch bildliche Parallelen gezogen. Ne? Der war ja durch den Hungerstreik ausgemergelt und das hat man eben dann mit dem gekreuzigten Christus verglichen, interessanterweise.
Er wurde ja auch im Gefängnis nicht frisiert, wie mir Herr Wagner erzählte, sondern er war immer zugewachsen im Gesicht, damit er immer so aussieht wie auf den Fahndungsfotos, damit man, sollte er ausbrechen oder sollte er entführt werden von seinen Mitstreitern, damit er immer erkannt werden würde auf der Straße. Er hatte immer ein zugewachsenes Gesicht, hatte immer lange Haare, im Gegensatz zu anderen Häftlingen, die natürlich frisiert und rasiert in der Haftanstalt saßen.
Ja, und durch diesen Hunger, durch dieses Ausgemergeltsein, hatte er wahnsinnig große Augen, was sozusagen diese ikonische Bedeutung dieser Bilder einfach nochmal sehr unterstrichen hat.
Jetzt war das Ganze ja in den 70ern. Ich muss sagen, ich bin 1994 geboren. Ich kann mir das alles gar nicht so genau vorstellen. Ich kenne immer nur so Erzählungen von meinen Eltern, dass dann Polizisten mit Maschinenpistolen irgendwo unterwegs waren. Wie war das denn, Alex, damals zu der Zeit?
Ja, also wenn man da mit seiner Familie sonntags im Auto den Ausflug gemacht hat, man wurde mindestens 2-3 Mal angehalten und das Auto wurde durchsucht, weil man immer auf der Suche war nach Hinweisen, wo findet man die Terroristen. Und mein Vater war ja selber Anwalt, auch lange Zeit Strafverteidiger, hat auch mit Teilen dieser Anwälte zusammengearbeitet und der fand die Zusammenarbeit mit diesen Anwälten, vor allem mit Klaus Croissant zum Beispiel, ganz fürchterlich. Da wird auch so ein Dilemma der Anwaltschaft deutlich. Es gab die politisch tätigen Anwälte, die sich als politisches Sprachrohr der Terroristen verstanden. Und halt diejenigen, die gesagt haben, Strafrecht ist Strafrecht und das ist einfach Handwerkszeug. Wir müssen uns angucken, was die Leute getan haben und schauen, was dann zu machen ist. Und da trafen schon richtig Welten aufeinander.
Und diese Angst, die die Anschläge ausgelöst haben, hatte man da auch teilweise ja Angst, irgendwo hinzugehen oder hat man Orte eher gemieden?
Nee, also weil die Anschläge waren ja, ich sag jetzt mal, gezielt auf Symbole des Kapitalismus gerichtet oder auf Vertreter dieses Kapitalismus, dieser imperialistischen amerikanischen Politik. Und ich sag mal, als Deutscher eine amerikanische Kaserne zu besuchen, war eher eine Ausnahme. Das war mehr so dieses beklemmende Gefühl, wir werden in unserer Bewegung eingeschränkt. Und es sind ja ganz viele Gesetze im Zuge der RAF-Verfolgung oder der Verfolgung der Terroristen der RAF auch entsprechend geändert worden.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Überwachungsvorgaben oder das Thema Schleierfahndung war ein ganz großes Thema in der Zeit. Aber auch die Rechte der Anwälte und der Angeklagten wurden beschnitten. Also ein Gericht durfte bis in die 70er Jahre keine Angeklagten des Saales verweisen, keine Verteidiger des Saales verweisen. Im Zuge dieser Prozesssituation in Stuttgart-Stammheim hat man dann Gesetze erlassen, wonach halt Angeklagte aus dem Saal verwiesen werden durften und man trotzdem weiter verhandelt hat. Wonach Verteidiger vom Verfahren ausgeschlossen werden durften und man trotzdem an diesem Status des Verfahrens weiterverhandelt hat. Was schon starke Eingriffe in die Rechte der Verteidigung war.
Der Tod von Holger Mainz in der JVA Wittlich markierte einen Wendepunkt im bewaffneten Kampf der RAF und löste heftige Debatten über die Haftbedingungen von Terroristen aus. Bis heute werfen die Umstände seines Todes Fragen auf und prägen die Auseinandersetzung mit der Geschichte der RAF. Danke Petra und Alex, dass ihr dabei wart.
Gerne.
Gerne.
Und wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, dann schaut doch mal vorbei unter volksfreund.de/spurensuche. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das gerne per Mail unter podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.